Schönen guten Buongiorno. Heute mal nicht am frühen Morgen, sondern bei Sonnenuntergang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem Gast, der in der digitalen Wirtschaft zu Hause ist und vielleicht auch im Profifußball bald Geschichte schreibt.
Wilke Strohmann, Gründer und CEO von Sparhandy, erfolgreicher Unternehmer, Innovator in der Telekommunikationsbranche, ja und Kandidat für das Präsidentenamt bei unserem großartigen 1. FC Köln.
Und natürlich nicht zu vergessen, einer meiner besten Freunde. Und nicht nur ein bekannter Insider. Was bringt jemanden wie ihn dazu, den Businessanzug, den er eigentlich nie anhatte, ins Clubtrikot zu wechseln? Welche Vision hat er für den FC und was können Unternehmen eigentlich vom Fußball lernen?
Oder andersrum, Fußball vom Unternehmer in dem Fall wahrscheinlich.
Ne? Oder so.
All das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge hier. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit Wilke Strohmann.
Herzlich willkommen bei Kölsch, Klüngel und Kamelle, dem Kölner Podcast von und mit Alexander und Daniel über ihre Geschichten aus der schönen Domstadt am Rhein.
Also, wir begrüßen heute hier in der untergehenden Sonne am Lago Deckstein Wilke Strohmann. Hallo.
Lieber Wilke, hallo.
Hallo ihr zwei. Sehr, sehr schön, dass es endlich geklappt hat. Ich habe euren Podcast seit Folge 1 durchgehend gehört und durchaus 2-3 Mal bin ich ja netterweise vorgekommen. Und der Alex hat immer schon erzählt, dass ich irgendwann dabei bin. Und es musste erst die Sonne untergehen und Sonntagabend sein, dass wir hier am Decksteiner Weiher laufen. Ja, freue mich total, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung, ihr zwei.
Ja, wir haben das schon so lange geplant. Da war natürlich von dem neumodischen, neuen Ambitionen deinerseits noch gar nichts zu erahnen. So lange planen wir schon, hier rumzugehen, aber wir sind ja nun mal immer sehr gut beschäftigt. Und jetzt geht's auch schon los. Erstmal wollen wir gerne was über dich wissen, denn du möchtest gerne FC-Präsident werden. Jetzt wollen die Leute natürlich wissen, was ist das denn überhaupt für ein Junge? Wo kommt der denn her? Erzähl mal.
Ja, du hast ja schon in der Einleitung gesagt, Alex, ne? Der Wilke nimmt uns einfach ein bisschen mit, ganz an den Anfang würde ich vorschlagen. Und wir haben ja gesagt, er ist Gründer von Sparhandy und Sparhandy ist ja auch letztlich jedem irgendwie ein Begriff. Er ist sogar noch gegenwärtig CEO, ist richtig, Wilke, ja? Ja. Nimm uns doch mal mit. Was hat dich damals motiviert, so ein Unternehmen zu gründen, was ja nun mal heute ein durchaus lukratives Unternehmen ist?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also fangen wir mal vorne an. Ich bin 45 Jahre, nicht gebürtiger Kölner, sondern ich bin geboren im Ostfriesland, direkt an der Nordseeküste. Da groß geworden, habe während meiner Schulzeit eigentlich schon Unternehmen gegründet. Ich war immer unternehmerisch tätig, wollte immer irgendwie Geld verdienen, irgendwie gute Sachen machen und habe dann zum Ende meiner Schulzeit das Unternehmen Sparhandy gegründet, in Kinderschuhen quasi zu Anfang, absolut als Nebenerwerb und semi-professionell und auch nur zum Teil online, weil so richtig gab es das Internet damals noch nicht. Also da
Internet?
Gab es noch.
Davon habe ich auch gehört. Ich mache da jetzt auch manchmal mit.
Das soll sich nicht durchsetzen, habe ich gehört.
Da gab es noch kein Zalando, da gab es noch kein Google. Da ist man noch über AOL in den Browser gegangen. Das heißt, das war wirklich Anfangszeit. Und dementsprechend war das dann nur so ein bisschen Hilfsmittel. Das hat sich dann erst im Laufe der Jahre entwickelt. Ich habe dann noch eine Bankausbildung bei der Sparkasse.
Ich habe gerade eine Bank ausgeraubt.
Ich habe aber mich dann dafür entschieden, eine Bankausbildung zu machen und habe während der Zeit eigentlich das Unternehmen größer gemacht, weil alle Freunde von mir damals nach der Schule direkt ausgeflohen sind und durch die irgendwo in andere Städte, die verschlagen hat. Und ich bin da in meiner Heimat geblieben, hatte also viel Zeit. Ja, und hab die Chance genutzt und habe es dadurch eigentlich ganz gut entwickelt. Bin dann direkt nach der Ausbildung mit einem kleinen Umweg über London bin ich dann nach Köln gekommen. Mein längster, bester Freund, der liebe Enno, schöne Grüße, hat zu der Zeit hier seinen Zivildienst gemacht in der Synagoge in der Rohnstraße in Köln. Ich habe den besucht und bin hier irgendwie hängen geblieben. Und,
oder wie Annemai Kantereit sagt, alle Wegen führen nach London oder Rom
und zurück zum Dom.
Zurück nach Köln.
So ist es.
Und dann bist du nach Köln gekommen aus dem Dörfchen Norden, richtig?
So ist richtig.
Wie viele Einwohner haben die?
925.000 Einwohner.
Wow.
Ja, ist eine kleine Touristenstadt, direkt am Meer, so 2 Kilometer zur Küste. Im Sommer riesig voll, ganz Nordrhein-Westfalen, oder gefühlt zumindest für jemanden, der da aufwächst, ist es ganz Nordrhein-Westfalen, dass die im Urlaub ihren Sommerurlaub dort verbringen. Im Winter relativ, ja, trostlos. ja, ein schöner Ort zum Großwerden, wirklich, also so als Kind, wirklich schön und sorgenlos, kommt mal auf der Straße spielen. Aber mich hat es am Ende des Tages hat's mich schon in die Stadt verschlagen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, nochmal in einer anderen Stadt zu wohnen. Und erst gar nicht könnte ich mir vorstellen, nochmal in meine alte Heimat zurückzukommen. Auch wenn es mir da grundsätzlich gefallen hat. Also ich ärgere mich nicht drüber, gräme mich nicht drüber, dass ich dort groß geworden bin. Absolut nicht. Aber für mich wäre das nichts mehr. Ich brauche den Dom, ich brauche die kölsche Lebensart und am Ende des Tages natürlich auch unseren FC. Ne?
Das heißt also, ihr hattet da so ein kleines Häuschen mit dem Garten davor. Und ja, da hat dann der kleine Wilke gespielt und gedacht, wie kann ich die große Welt erobern? Richtig? Ich habe mal gehört, du hattest in einem mega interessanten Podcast erzählt, dass du angefangen hast, kleine Kastanienbäumchen zu pflanzen.
Absolut.
Was mich total beeindruckt hat. Und die hast du dann irgendwie auf dem Wochenmarkt verkauft, richtig?
Genau. Also bei uns war der Garten hinterm Haus und nicht vorm Haus, aber ansonsten ist das alles soweit korrekt. Ich habe immer noch eine kleinere Schwester. Das heißt, Spielzeug, was ich abgelegt hat sie bekommen. Und da ich immer so ein bisschen dieses Unternehmergehen hatte und gerne irgendwie Handel getrieben habe, gerne Sachen verkauft habe, sind wir in den Sommerferien jeden Samstagmorgen zum Kinderflohmarkt gegangen. Und ich hatte immer relativ wenig Ware zum Handeln einfach.
Weil deiner Schwester verkauft.
Die meisten Sachen, genau, meine Schwester halt haben wollte. Und das habe ich mir irgendwie überlegt, wie ich das optimieren konnte. Und habe mir nach Sachen gesucht, die einen geringen Wareneinstandspreis haben. Und Kastanien, wenn man sie im Herbst aufsammelt und anpflanzt, haben halt,
relativ wenig,
ja, haben halt eigentlich einen Wareneinstandspreis von null. Und ja, als so kleiner, süßer Junge, so stellt man sich das ja heute vor, der dann da irgendwie steht, auf seinem Tapeziertisch Kastanien verkauft, für keine Ahnung, eine Mark wahrscheinlich. Ich hatte da so ein schönes Krepppapier auch immer drum gemacht, um die Pflanzkübel. Ja, das lief richtig gut. Ich habe dann, was auch sehr gut lief, in die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus Köln.
Auch eine schöne Geschichte,
die jetzt kommt. Ja. Hat so Werbeblocks kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich habe wirklich europalettenweise diese Werbeblocks bestellt. Die kamen dann immer zu uns nach Hause. Der Postbote guckte etwas verstört, wenn dann so eine halbe Europalette ankam. War aber am Ende des Tages nett und freundlich, hat sie abgeliefert. Und ich habe sie dann zum Wochenmarkt gebracht und habe die dort verkauft. Fünf Blocks waren eine Mark. Das weiß ich noch jetzt ganz genau.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Jetzt hast du ja im Grunde genommen schon erklärt, dass du total kreativ und vielfältig bist in Wirtschaft und Geld verdienen. Und ich habe ja eben schon angefangen mit der Thematik Sparhandy. Das hast du ja im Grunde genommen auch von null begonnen. Und mich würde da interessieren, wie war das generell für dich? Wann wusstest du, boah Mensch, das ist genau das Ding, ich muss jetzt nicht mehr nach was Neuem suchen, sondern das ist das, was Zukunft hat, was Potenzial hat?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das relativ schnell erkannt, dass das so ist, weil also das Geschäft hat sich wirklich in den ersten Jahren sehr, sehr gut entwickelt und es ist ja die Boomzeit. Damals war es halt noch so, dass kaum jemand ein Handy hatte. Das heißt, man musste niemanden irgendwie fragen, wie lange läuft dein Vertrag noch oder möchtest du was sparen, sondern einfach jeder wollte eigentlich ein Handy oder einen Handyvertrag haben. Und es war eher so ein Verfügbarkeitsding und wir waren damals schon deutlich, deutlich günstiger als so das, was es sonst so gab. Deswegen, damals hieß eBay noch Alando und gerade bei Alando habe ich immer sehr, sehr viel Anzeigen geschaltet. Ricardo gab es damals noch, vielleicht kennt das einer von euch noch.
Das heißt, du hast gebrauchte Handys gekauft?
Nein, ich habe ganz normal Handys im Großhandel gekauft, habe die gebundelt, so im Endeffekt das Gleiche, was wir heute auch machen, gebundelt.
Nur aus dem Kinderzimmer raus.
Genau, mit einem Tarif. Für den Tarif gab es dann natürlich eine Provision, dadurch konnte ich das Handy günstiger anbieten. Und habe das dann teils über Großhändler versenden lassen, teils selber im Gartenhaus meiner Eltern.
Wie alt warst du da?
Ja, da werde ich so. Also angefangen habe ich da mit 16, 17. Ich habe mein Gewerbe angemeldet. Wir hatten vor einem guten Monat Jubiläum. Am 1.6.2000 habe ich mein Gewerbe angemeldet. Da hatte ich das aber sicherlich schon 2-3 Jahre gemacht. Ich habe dann während im 2000 habe ich meine Bankausbildung, war da schon ungefähr zur Mitte der Zeit. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, dass es sinnvoll ist, das mal als Gewerbe anzumelden, weil über mein Ausbildungskonto schon relativ hohe Umsätze liefen. Und ich irgendwie dachte, Mist, wenn die das hier spitz kriegen, dann könnte meine Ausbildung in Gefahr sein. Und so bin ich dann zu der Personalabteilung gegangen. Frau Ahrens hieß die, ich weiß nicht noch genau. Und
schönen Gruß an Frau Ahrens.
Frau Ahrens, wenn Sie das hört,
im Norden. Was war das, Sparkasse?
Genau, Sparkasse Aurich Norden, genau, damals.
Sparkasse Aurich Norden. Schönen Gruß dahin.
Sie hat dann gesagt, ja, das ist grundsätzlich in Ordnung. Schreib doch bitte mal auf, was du da genau machst und stell das mal so ein bisschen zusammen, welchen Umfang das hat. Und dann habe ich da, ja, keine Ahnung, eine halbe Seite geschrieben und habe so ein bisschen meine Umsätze addiert und habe ihr das dann vorgelegt. Und dann sagt sie, ach, das ist doch super, hast du direkt die Jahressummen schon gezogen. Und dann sagte ich mit dem Schmunzeln, nee, das sind die Umsätze jetzt von diesem Monat. Und dann hat sie gesagt, ja, das wäre dann genehmigt. Ich sollte aber das aber tunlichst auch bei der Stadt anmelden. Und dann bin ich danach zur Stadt gegangen, habe ein Gewerbe angemeldet. Und das war halt zufälligerweise der 1.6.2000. Und deswegen haben wir vor drei, vier Wochen hier im Club Astoria unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert.
Verrückt. Ich habe dieses Jahr auch 25-jähriges Jubiläum, denn ich habe am 1. Oktober 2000 auch angefangen.
Ach, lustig.
Also quasi waren wir zeitgleich, haben wir losgelegt, nur du ein paar Kilometer weiter oben.
Das ist so. Ja, und dann, also ich bin, um auf den Kern der Frage zurückzukommen, wann wusste ich, dass das funktioniert? Ich habe, als ich nach Köln gekommen bin, habe ich an der RFH angefangen zu studieren mit dem lieben André Fahrenbruck zusammen.
Guter
der
Mann.
Der den Podcast wahrscheinlich auch hört. Haben wir BWL versucht zu studieren. Und da ist mir, also da ist mir so richtig klar geworden, dass eigentlich das Ziel des Studiums das ist, was ich schon mache. Also, dass ich eigentlich das, was alle, wofür da alle streben, irgendwie, ne, unternehmerisch tätig zu sein, dass viele das irgendwie da als Plan hatten. Und ich nach dem Studium, also nach, wenn ich von der Uni zurückkam, in meine Firma gefahren bin und hatte da 5, 6 Angestellte schon. Und dann habe ich gedacht, irgendwie macht es total Sinn, das jetzt irgendwie noch stärker mit einem Plan zu versehen und mich voll darauf zu konzentrieren. Ich habe so ein bisschen, ich hätte das wahrscheinlich schon ein bisschen früher gemacht, aber meine Eltern sind beide Lehrer und wir haben eigentlich in der Familie keine unternehmerischen Gene und vielleicht kennt das ja ein oder andere, dann hieß es immer, du musst auf jeden Fall eine vernünftige Ausbildung abgeschlossen haben und weil sie Lehrer waren, zählte natürlich die kaufmännische Ausbildung nicht, sondern es sollte dann ein Studium sein und ich brauchte da so ein bisschen, um die zu überzeugen, dass das, was ich da mache, meine Selbstständigkeit, auch was Vernünftiges ist. Und ja, rund um die Zeit, wo für mich das völlig klar war, ich mich exmatrikuliert habe, meine Mutter auch irgendwann gesagt, ich glaube, das ist der richtige Weg, den du gehst. Ja.
Und heute sind sie, glaube ich, sehr stolz.
Genau, rückblickend muss man sagen, ist das richtig gewesen.
Ja. Aber bleiben wir bei deinen Eltern. Womit bist du deinen Eltern am meisten auf den Sack gegangen? Oder bist du deinen Eltern auf den Sack gegangen?
Oh, gute Frage.
Wahrscheinlich mit der Idee, hier selbstständig zu werden.
Ja, also, sagen, naja, also lass mal. Ich bin gerade in den Anfangsjahren, hat mein Vater mir schon enorm geholfen, weil wir Handyanträge, also wenn man einen Vertrag machen wollte, die konnte man nicht digital. So ein bisschen wie jetzt hier beim FC das jetzt gerade ist. Das war nicht so digital, sondern man musste diesen Vertrag.
Also meine Welt eher, ja?
Genau, man musste den Vertrag ausdrucken und Achtung, per Post zuschicken. Wir hatten damals auch so einen lustigen Hinweis auf den Verträgen, dass die Lieferzeit 14 bis 21 Werktage dauern wird. Also heute undenkbar, aber damals dauerte alles noch ein bisschen länger. Und dementsprechend gab es, teilweise kistenweise Post jeden Tag. Und mein Vater, da bin ich ihm auch heute noch wirklich sehr dankbar, hat halt so Botendienste wirklich total zuverlässig gemacht. Ich hatte also schon in Ostfriesland erste 1, 2, 3 Mitarbeiter in Teilzeit und er hat dann diese ganzen Verträge, die ganze Post in Empfang genommen und hat die so ein bisschen auf diese Mitarbeiter verteilt und organisiert, dass sie von da aus bearbeitet wurden. Also deswegen, damit bin ich, glaube ich, meinem Eltern in Summe schon ziemlich auf die Nerven gegangen, auch wenn sie es natürlich gern gemacht haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich anstrengend für die war damals.
Heißt das, dein Vater musste jede Briefmarke anlecken? Hat er das alles gemacht oder hatte dir damals schon eine Frankiermaschine?
Wir hatten keine Frankiermaschine, nein. Und mutmaßlich hat er das gemacht, ja.
Krass.
Welchen Rat würdest du dem, ja, wie sagt man, nee, noch kleiner, bevor das mit dem Handy an, sagen wir mal die Zeit des Kaktusbaums, nee, Kastanienbaums.
Ah, nach den Kastanien hatte ich ja noch die Schülerzeitung, dann habe ich Abi-Partys gemacht, dann habe ich in der Tankstelle gearbeitet. Ich habe schon viel gearbeitet, schon immer. Aber ja, sorry, ich wollte nicht.
Nein, die Frage wäre gewesen, welchen Rat würdest du deinem 14-jährigen Ich geben? Ich glaube, da gibt es keinen Rat zu geben, oder?
Bankkredit. Nee, mach genau das, was du gemacht hast. Also am Ende des Tages, so rückblickend.
Ich würde mir immer den Rat geben, verleih kein Geld.
Ja, der Rat ist gut. Aber grundsätzlich natürlich, wenn man so lange unternehmerisch tätig ist und auch immer, ich bin immer viel Risiken gegangen. Ich habe schon immer Vollgas gemacht und da macht man natürlich sau viele Fehler. Und das ist aber meines Erachtens auch völlig in Ordnung.
Aus Fehlern lernt man.
Aus Fehlern lernt man. Man muss halt bloß schnell einsehen, schnell lernen. Und
aufstehen, Brötchen.
Genau. Und am Ende des Tages, genau, jeder Fehler ist irgendwie sinnvoll. Wenn man jetzt rückblickend das nachzeichnen würde, wird man natürlich ein paar Sachen anders machen. Also sowohl beruflich als auch privat wird man natürlich in seinem Leben immer ein paar Sachen anders machen. Aber am Ende des Tages bin ich, so wie wir heute hier langlaufen, total glücklich. Zufrieden
ist
und total stolz, alles,
hier, ne?
alles gut so gelaufen.
Also es hat eben ein bisschen geregnet, heute war es wohl den ganzen Tag 32 Grad, jetzt haben wir lockere 25 Grad und es ist Wahnsinn. Und ich habe heute noch, wollte ich im Ulrichs-Gymnasium anrufen und deine Lehrer mal fragen, was sie denn über dich als Schüler sagen würden. Leider ist keiner rangegangen. Was meinst du, was sie sagen würden?
Ja, er war nicht so häufig da, würden sie wahrscheinlich sagen. Also ich habe während meiner Schulzeit, habe ich die Schülerzeitung, die wir im Ulrichs-Gymnasium hatten, irgendwie übernommen und habe das, habe die wirklich sehr profitabel gemacht, habe sehr, sehr, sehr viel Anzeigen verkauft und habe gleichzeitig in der Kneipe gegenüber vom Ulrichs-Gymnasium, die hat zu der Zeit gerade wieder eröffnet, ich habe mich gut mit dem Kneipier verstanden, Wunder.
Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir beide uns so gut verstehen.
Und ich habe immer, ich glaube so ab 11 Uhr haben wir aufgemacht und eigentlich habe ich immer die Schicht da gemacht. Das heißt, ich bin morgens schon immer wirklich pünktlich zur Schule gegangen und war auch durchaus einige Stunden da. Aber man muss schon sagen, dass ich das letzte Drittel vielleicht häufig auch eher anders genutzt habe. Das würden die Lehrer sagen. Und wahrscheinlich würden sie auch sagen, wenn sie sich überhaupt an mich erinnern, dass ich sehr interessensgetrieben war. Also ich hatte Politikleistungskurs und Englischleistungskurs, glaube ich. In beiden war ich, glaube ich, ganz gut. Aber Fächer, in denen ich...
Ein bisschen Gene von deinen Lehrereltern, oder?
In den Fächern, die mich nicht interessiert haben, war ich aber auch gar nicht gut. Ich hatte da wirklich dann auch ein bisschen Probleme, fleißig zu sein und mich zu motivieren. Das muss man schon auch ehrlich sagen.
Jetzt hast du gesagt, Dinge, die dich interessiert haben und die Entwicklung von Sparhandy letztlich hat dich natürlich auch gelehrt und du hast aus vielen Fehlern gelernt. Was würdest du sagen, hat sich an deinem Führungsstil verändert? Du hast gesagt, du hast von jungen Jahren an schon Mitarbeiter gehabt, wenn sie auch nur Teilzeit waren, aber mittlerweile. Ich empfinde dich als sehr lockeren, aber sehr zielstrebigen Menschen. Ist das von Anfang an so gewesen? Hat das mit Mitarbeitern was zu tun gehabt? Hat sich das in irgendeiner Weise verändert?
Ja, also sicherlich habe ich da eine Entwicklung genommen. Also grundsätzlich war ich und bin ich immer noch ein sehr netter, sehr kollegialer. Das ist doof, wenn man das über sich selbst sagt, ne? Fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, ich bin schon in Summe ein lockerer und kollegialer Chef. Was ich sicher gelernt habe, ist...
Dass Obstkörbe und Kickerspiele nicht immer...
Das Wichtigste sind.
Das Wichtigste sind in Büros.
Das ist so, wenn man so einen langen Weg jetzt oder so eine kurzfristige Perspektive hat. Ich glaube, wenn man sich selbstständig macht und das Unternehmen selber groß macht, kennt man ja jede Aufgabe, die in so einer Firma ist, selber am besten. Weil man sie ja am Anfang des Tages hat man jede Aufgabe selber gemacht. Und was ich gelernt habe, ist, den Leuten zu vertrauen, dass sie die Sachen, die man ihnen übergibt, nicht nur machen, sondern in vielen Bereichen es Spezialisten gibt, die die Sachen einfach besser machen können als man selbst. Und wir haben irgendwann mal so einen Workshop gemacht und da hat irgendjemand bei uns aus dem Führungsteam, in Anführungsstrichen, mir den Namen Pulpo gegeben.
Pulpo?
Weil ich wie so ein Pulpo halt, wie so eine Krake, halt überall meine Finger drin hatte. Also egal, welcher Prozess es in der Firma gab, es gab doch immer mal, es gab in jedem Bereich Prozesse, die irgendwie an mir hingen, wo ich mich eingemischt habe, wo ich noch Freigaben gegeben habe, was ich vorher sehen wollte oder die ich dann noch selber gemacht habe, weil ich glaubte, dass ich sie besser, schneller oder anders gemacht habe als die Kollegen, die dann in Wirklichkeit dafür verantwortlich waren. Und zu lernen, dass man halt nicht alles selber machen kann, zu lernen, dass es auch viele Leute gibt, die Sachen besser können als man selbst, das war auf jeden Fall ein Prozess und das ist natürlich elementar wichtig, wenn man jetzt eine Firma hat, die ein bisschen größer ist. Wir haben heute in Deutschland so 300 Mitarbeiter hatten, in der Spitze schon 450 Mitarbeiter.
450 Mitarbeiter.
Also wenn du die führen willst, dann musst du natürlich Kontrolle abgeben und Vertrauen schenken anderen Leuten und darauf vertrauen, dass die es einfach gut machen.
Das
und
macht aber auch einen
guten Chef. Da muss man viel lernen.
Aus. Ich muss das auch mal öfter machen, einfach. Ich versuche mich auch immer einzumischen und dann sagen die mal, ach, jetzt kriegt der wieder einen Quatsch wieder rein, hat wieder eine andere Idee. Ja, ich glaube, ich muss da viel von dir lernen vielleicht.
Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, das ist ja auch ein ganz anderer Führungsapparat, ne, Alex? Also ich finde, ja. Wenn du jetzt von 300 bis 400 Mitarbeitern sprichst, dann hast du ja ganz andere Hierarchie- und Führungsebenen und da musst du halt gute Leute an Lenkpositionen haben, die für dich die Kontrolle übernehmen. Jetzt müssen wir natürlich die Mitarbeiteranzahl im Unkelbach noch entscheidend erhöhen, ne?
Ja, nee, lieber nicht. Nein, aber genug des Geschäftes.
Finde ich auch.
Ich habe jetzt auch mein Handy mal weggelegt, weil ich merke, dass es einfach scheiße ist, wenn ich irgendwas ablese. Das ist völliger Quatsch. Wir haben nämlich eben über André Fahrenbrook gesprochen und der ist ja schuld, dass wir uns kennengelernt haben. Ist das nicht toll?
Das stimmt. Also André Fahrenbrook hat uns zusammengebracht beim ersten Brinks-Konzert im Stadion.
Regen.
Genau, da hatte ich mit der Firma eine Loge gemietet und du warst im Businessbereich mit Saskia. Und
genau, und dann kam André und
genau, es hat so geregnet.
Genau, und wir waren sickennass und suchten ein trockenes Örtchen und dann sagte der André, komm, ich habe da jemand, da gehen wir jetzt mal hin. Den muss ich dir mal vorstellen, der ist nämlich genauso bekloppt wie du und der meint, er hätte ähnlich guten Musikgeschmack. So, und da habe ich gedacht, den gucke ich mir mal an.
Ich weiß noch, das war sogar so, dass es draußen im Stadion kein Bier mehr gab.
Furchtbar.
Weil die hatten das komplett unterschätzt. Das war, glaube ich, eines der ersten Konzerte, die im Rhein-Energie-Stadion waren. Vermute ich irgendwie, dass sie das unterschätzt haben. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Ich weiß, meine Lieblingsgeschichte war, als er uns dich vorgestellt hat, habe ich gesagt, ich kenne doch deinen Laden, da stehe ich so häufig, jedes Jahr an Karneval stehe ich in der Schlange. Und du gucktest mich nur an und sagst, ja, damit ist jetzt ja vorbei, jetzt hast du ja meine Nummer gleich. Und ich habe das noch ganz häufig erzählt, weil bis wir uns dann wirklich gut angefreundet haben,
hat
das ja auch ein bisschen gedauert. Aber das war so ein Schlüsselmoment. Ich habe das so vielen Leuten erzählt, ich muss nicht mehr im Unkelbach anstehen, ich kenne den Chef da. Das war irgendwie total lustiges Ereignis.
Das war aber auch gut, weil damals gab es noch diese Bose-Anlage, weil wir mussten uns dann natürlich betteln wegen dem Musikgeschmack. Und dann gab es noch diese kleine Bose-Anlage, da musste man das Handy draufstecken. Ja. Also Bluetooth und den ganzen Zeug gab es noch nicht. Und ich habe dann angefangen mit der Biene Maya. Und du hast zu mir gesagt, oh, jetzt legst du die Latte aber direkt hoch.
Ne? Weil eben das war im Stadion?
In der Loge. Das war super. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen gebettelt, nicht nur im Bier trinken. Aber das war sehr gut. Aber du hast ja auch sonst guten Musikgeschmack.
Das war aber natürlich alles nach dem Brinks-Konzert. Ne? Falls Sie von Brinks zuhören, wir haben natürlich das Konzert gehört.
Natürlich.
Und nach dem Konzert haben wir dann noch ein bisschen gefeiert zusammen.
Bis das Stadion zugemacht
hat. Aber das Bier trinken hast du, Alex, auch verloren, mit Sicherheit, oder?
Ich weiß nicht, Bier trinken können wir, glaube ich, beide sehr gut. Aber ich glaube, du bist bei so kleinen, klaren Getränken. Deine Wasser bist du, glaube ich,
weit vorne.
Wie kommt das eigentlich? Ist das in den Genen der Ostfriesen oder was?
Was ist
da drin? Werdet ihr als Kind in die Berliner Luft geworfen oder wie ist das?
Ja,
wie bei Asterix.
Wenn dann eher Küstennebel, ne? Aber aus meinem Heimatort kommt Corvid, also die Berenzen, also beziehungsweise Berenzen kommt korrekterweise aus Norden. Also das ist inzwischen.
Apfelkorn.
Ja, genau, haben die ja diese ganzen Getränke, die dazugehören. Aber aus der Familie kommt es nicht. Meine Eltern trinken beide quasi keinen Alkohol, mein Vater gar keinen, meine Mutter ab und zu mal ein Glas Wein. Das heißt, ich habe das jetzt nicht über Familienfeiern oder sonst irgendwas aufgenommen. In der Jugend bei uns, da wurde natürlich schon, ja wahrscheinlich, ich würde heute sagen, normal getrunken, aber also schon, also da, ja, da haben wir auch,
ja nichts.
Wir hatten nicht so viel.
Land war das alles viel schlimmer.
Genau, aber in Ostfriesland grundsätzlich ist schon so, wenn da Hochzeit, Beerdigung, Geburtstag, sonst irgendwas, wenn du das irgendwo in der Gastronomie feierst, dann wird eingedeckt und da gehört schon ein klares, also ein kurzes Glas dazu. Das steht da immer zu jeder Uhrzeit dabei und wird ab und zu mal eingeschenkt. Familiär hat mich das nicht geprägt, aber in der Tat, ich bin dafür durchaus manchmal bekannt, dass ich gerne mit so einem kleinen Tablett, mit kleinen Gläschen rumgehe.
Aber du merkst
ab und zu einen mittrinke.
Ich merke, du bist auch ein bisschen schwer am Atmen. Ne? Diese Runde hier um Deckstadt der Weiher darf man nicht unterschätzen, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich habe schon ein paar Kilo abgenommen und bin noch am besten Weg, noch ein paar Kilo mehr abzunehmen, damit ja, wir das dann beim nächsten,
mit uns mitgehen.
Ja, beim nächsten Mal im Joggen machen können. Aber ja, hier ist ja gerade diese kleine Bergstrecke gewesen. Ne? Das merkt man natürlich deutlich.
Denn wir sind am Haus am See, das heißt Bergfest und Halbzeit unseres Podcasts.
Und fairerweise haben wir ja ein paar Meter später angefangen. Ne? Vielleicht ja, kriegen wir eine kleine Bonusstück.
Vorbereiteten Einleitung, Intro, das war ja voll für den Arsch. Das machen wir nie wieder. Ne?
Also eigentlich war es voll schön.
Aber wir haben es versemmelt.
Es war dann bloß so ein bisschen aufgesagt für alle, die jetzt genau. Den Teil nicht mitbekommen haben. Es war schon ein sehr, sehr schönes Intro. Danke, Alexander.
Ich hatte aber vergessen noch, ich wollte ja deine ganzen tollen Sachen erwähnen. Und natürlich nicht nur ferner Bekannter, sondern Freund.
Ja, ja. Ne?
Das ist ein kleiner Insider, weil ich habe letztes Mal, glaube ich, irgendeinen Post gemacht. Liebe Freunde. Und habe dann dich irgendwie so als Bekannten, weiß ich nicht. Naja, aber das ist ja jetzt auch ausgehört, weil bei den Millionen Hörern wissen
wenn
jetzt
du jetzt
Bescheid.
Wenn du jetzt dein Handy weggetan hast,
woher wir uns kennen.
Bist du auch ja? ein bisschen lockerer, finde ich. Also
ja.
Um das mal kurz festzuhalten, also für alle, die uns nur, also die können ja eh alle nur hören.
Ja.
Die nicht mit der Drohne folgen, mit dem, ja. mit dem Videopodcast, der dazu genau. gehört.
Aber jetzt darf der Daniel, das ist so ein
Wie jetzt darf der Daniel? Wir hatten ja eigentlich jetzt gesagt, dass ich so ein bisschen über das Business-Thema Sparhandy
genau,
und Co. rede.
Ich bin für die Evelyn Bodecki-Abteilung.
Nee, du hast dich ja schon rausgehalten und eigentlich wäre ja jetzt so ein kleiner Privatpart. Nochmal so ein bisschen und du hast ja im Grunde genommen schon damit begonnen. Norden und eine Affinität zu klaren Getränken, die du ja so gar nicht teilst. Oder sagen wir mal so, du teilst sie schon, aber du verträgst sie nicht.
Ja, aber kommen wir mal zum Fußball langsam. Was gab es denn da für einen Fußballverein in Norden?
Ja, also im Norden gibt es den, oh Gott, wie heißt denn der? FC Norden oder so, TC Norden, FC Norden. Hoffentlich hört da keiner zu aus meiner alten Heimat. Ich habe ein bisschen Fußball gespielt als Kind, aber eher habe ich Leichtathletik gemacht. Ich war in der Leichtathletik. Ja, ich war in der Leichtathletik.
Nicht im Ernst.
Ich war ein guter Läufer.
Nee.
So, ja, guter Krass. Langstreckenläufer war ich richtig gut. Und Kurzstrecke, also Sprint, war ich ganz okay. Das war so mein Leichtathletik. Fables. Ich habe ein bisschen Fußball gespielt, aber nie besonders erfolgreich, muss man ehrlicherweise sagen. Spaß gemacht hat das natürlich immer und ja auch sonst, also auch als ich nach Köln gekommen bin, haben wir mit der Firma beim Kauz immer einen Platz gehabt, einmal in der Woche und haben im Sportcenter Kauz Fußball gespielt. Also das hat schon Spaß gemacht, aber auf den Kern deiner Frage zu kommen. Ich habe in der Jugend eigentlich keinen klaren Fußballverein gehabt. Ich habe mit meinem Vater Sportschau samstagsabends geguckt und ansonsten gab es eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie Live-Fußball zuzusehen.
Als der erste FC Köln der kam, hast du schon immer gedacht, ei, da ist was. Nicht wahr?
Ehrlicherweise nein.
Was? Oh, das müssen wir leider rausschneiden.
Die Liebe zu Köln kam erst, als ich nach Köln gekommen bin. Das ist ganz klar so, als ich nach Köln gekommen bin und hier mit meinem Handy-Business unterwegs war zu der Zeit, ich glaube, Sony Ericsson Sponsor beim FC oder hatte eine Loge beim FC, also hatte zumindest eine Loge beim FC und die haben mich eigentlich Woche für Woche eingeladen und ich war eigentlich bei jedem Heimspiel und wenn man dann, ich glaube, jeder kennt das, wenn man im Stadion ist, wenn man die Südtribüne sieht, wenn man diese Stimmung im Stadion mitbekommt und ganz zu Anfang ist das ja, wenn man nach Köln kommt, ist das ja so, die kölsche Lebensart, Karneval, FC, ist das ja erstmal so ein großes Gefühlsmischmasch, dass man erst mit der Zeit so ein bisschen differenziert und versteht, welcher Teil ist der Fußball, welcher Teil ist irgendwie der Karneval, welcher Teil ist einfach
einen
die,
Unterschied?
Die rheinische Lebensart. Und also auf jeden Fall hat mich das total emotional erschlagen, also positiv erschlagen. Und recht schnell war dann für mich klar, dass meine Liebe irgendwie dem FC gehört. Und ich weiß gar nicht seit wann, aber quasi seit meiner Erinnerung, seit ich in Köln bin, habe ich wahrscheinlich jedes Spiel, wenn ich in Köln war, geguckt. Hatte dann auch relativ schnell mit meiner Firma Business Seats im Stadion. Dann haben wir, als mein Sparhandy-Business ja gewachsen ist über die Jahre, haben wir sehr viel Markenaufbau betrieben, um Sparhandy halt bekannter zu machen. Und da war ich dann Sponsor beim FC. Wir sind waren eine Zeit lang 2 oder 3 Saisonen Premium-Sponsor. Das ist also die Klasse.
Ecken.
präsentieren. Nee, wir haben die Zuschauerzahl. Die Zuschauerzahl haben wir präsentiert.
Nicht Fritz Kuckuck, sondern
Nee, wir haben Fritz Kuckuck abgelöst damals.
Boah.
Aber
1000 Jahre Fritz Kuckuck und dann
hatte der vorher, ja, das ist so. Wir waren ein relativ großer Sponsor, also die Größe, die jetzt auch die Telekom hat, so ein Sponsoring-Level hatten wir da und deswegen hatte ich ja auch immer eine private Liebe und unfassbares Gefühl beim FC, aber auch so ein bisschen berufliche Verbindung, bin mit der Mannschaft ins Trainingslager mitgefahren oder mit den Offiziellen natürlich ins Trainingslager mitgefahren und hatte da immer einen tieferen Einblick. Ja, der Ron ist ja bei jedem Trainingslager. Ja. Zumindest immer beim Sommertrainingslager ist er auf jeden Fall immer dabei, glaube ich. Ne?
Grüße nach Mallorca, denn der Ron und die Simone hören den Podcast immer, wenn sie abends die Bude aufräumen. Also, schönen Gruß von uns hier.
Ja, obwohl Simone gesagt hat, sie hört zum Einschlafen und spätestens jetzt ist sie auf jeden Fall schon eingeschlafen.
Na toll.
Wilke, du hast jetzt gerade einiges aufgezählt, die so ein bisschen den Schritt vom Unternehmer zum potenziellen Präsidentschaftskandidaten begründen oder erklären würden. Dass der Schritt ungewöhnlich ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Am Ende hast du gerade auch viele Punkte aufgenannt, die dich dazu so ein bisschen treiben könnten. Aber gab es so einen klassischen Auslöser, der dich an den Punkt gebracht hat, dass du gesagt hast, boah, das mit dem entscheidenden Team, könnte ich mir das vorstellen?
Ja, also für den Zuhörer, der jetzt meine Vita nicht so gut kennt, muss man eigentlich noch einen Schritt vorher anfangen. Weil ich habe meine Firma vor inzwischen 6 Jahren verkauft an eine Schweizer Gesellschaft, die an der Börse notiert ist.
Grüezi wohl.
Genau, die liebe Mobilezone und bin ja seitdem im Vorstand der Mobilezone fürs Deutschlandgeschäft verantwortlich. Der Punkt ist deswegen entscheidend, weil ich vom Einzelunternehmer mit halt voller Verantwortung für das Unternehmen, meine Leute, mein Umsatz, mein Geld quasi, diese Verantwortung abgegeben habe oder zumindest zum Teilen abgegeben habe und die Firma verkauft habe. Und das gibt dann natürlich überhaupt die Möglichkeit, sich auch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Weil plötzlich, wenn das eigene Baby unternehmerisch dann nicht mehr zu 100% seins ist, dann eröffnet das natürlich Möglichkeiten, sich gedanklich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und das habe ich in den letzten 5-6 Jahren gemacht.
Da würde ich nämlich jetzt auch mal zukommen. Du hast ja wahnsinnig viel. Du bist ja Investor, Start-Upper und was weiß ich alles. Erzähl doch mal, was hast du da alles? Wo hast du überall deine Finger drin?
Ja, genau. Das klingt alles so, also ich finde Investor und Finger drin klingt so ein bisschen negativ. Und am Ende des Tages ist es eigentlich so, dass ich auch Geld investiere, aber am Ende des Tages junge Gründerteams aus Schwerpunkt Köln dabei unterstütze, irgendwie erfolgreicher zu werden. Und dazu gehört ganz viel persönliches Engagement, irgendwie Zeit zur Verfügung stellen, den Jungs und Mädels zu helfen, dass ihr Business irgendwie ein Stück größer wird, mal eine Tür zu öffnen, aber auch denen irgendwie bei der Strukturierung ihres Geschäfts zu helfen, einfach mit den Erfahrungen, die ich in meiner Zeit gemacht habe, wenn Unternehmen größer werden. Da sind ja unfassbar viele Herausforderungen, die auf einen zukommen als Gründer. Und was wir vorhin gesagt haben, jeder Fehler, den man macht, ist völlig in Ordnung, aber wenn man Fehler vermeiden kann, dann ist es natürlich auch nicht so schlecht. Und dieses Wissen teile ich einfach. Und genauso investiere ich auch in diese Startups teile damit natürlich auch so ein bisschen Geld. Aber das ist so ein bisschen die Motivation.
Also auch die Finger in die Wunde, wenn die jungen Leute mal vielleicht auf dem falschen Weg sind. Oder wenn du denkst, sie sind auf dem falschen Weg.
Am Ende des Tages müssen die natürlich auch ihre Fehler selber machen. Aber was ich so merke, ist, dass es immer wieder Situationen in so einem Gründer, in so einer Gründerzeit gibt oder auch in den ersten Jahren der Firma, wo die mich gerne anrufen oder gerne auf dem Kölsch irgendwie vorbeikommen oder wir uns treffen und sie einfach Fragen haben und sagen, was würdest du denn jetzt machen in der Situation? Entscheiden müssen sie dann selber und gegebenenfalls auch einen Fehler selber machen. Aber ich teile halt einfach so meinen Blick auf die Dinge und das ist, glaube ich, für alle eine gute Sache. Die lernen von meiner Erfahrung, dann natürlich auch ein bisschen von meinem Netzwerk. Und ich habe natürlich auch die Chance, mich mit anderen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen und irgendwie nochmal andere unternehmerische Sachen auf den Weg zu bringen. Und ja, da sind Schwerpunkt ist ein bisschen Köln. Also ich mache da so diverse.
Ich würde sagen, wir können ja sagen, wo alles. Ich sag mal, was mir so einfällt, ist natürlich Köln ist cool. Und ja. Nachher, am Schluss, kommen wir auf mein Lieblings-, dein letztes Engagement hin. Dafür würde ich sagen, erzähl erstmal, wo du alles unterstützt. Und dann kommen wir zu dem letzten. Da möchte ich dann dich fragen, wie es dazu gekommen ist.
Hast du Hunger?
Ich habe Hunger. Ich habe tierischen Hunger.
Also, die Köln ist cool, ist eine Sache. Ich mache Smart Velo, ist ein total tolle Firma, die machen für diesen Last-Mile-Delivery-Markt, bauen die Fahrräder, also man sich vorstellt, alle Volt und also alle Anbieter, die Die Jungs und Mädels, die damit bis jetzt unterwegs waren und die Waren ausgeliefert haben, waren das bis vor wenigen Jahren mit herkömmlichen Fahrrädern. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Fahrrad 20.000 Kilometer ungefähr im Jahr auf der Straße ist, wird einem schnell klar, dass ein herkömmliches, handelsübliches Fahrrad für diese Belastung gar nicht ausgelegt ist. Und hinzu kommt natürlich, dass die auch noch einiges an Waren mit sich führen. Das heißt also, weil viel Gewicht tragen müssen. Und da haben die sich darauf spezialisiert und entwickeln halt Fahrräder, die genau diesen Bedarf abdecken. Das ist so eine Sache. Dann habe ich hier, wo wir die Präferenz für kurze Getränke gerade schon.
Genau, wollte ich gerade sagen. Kommen wir doch zu den Kurzgetränken, die ich nicht vertrage.
Kölsche Koks, also ein Espresso-Martini-Shot. Da bin ich mit dabei.
Der ja abgeht wie ein Zäpfchen, weil
sehr lecker ist.
Im Festival Chillin' Dillin hier auf der Sülzburgstraße war groß vertreten. Also auf den ganzen neuen Bund im Karree und jetzt am Wochenende auch wieder auf dem, Severins-Straßenfest. Überall Kölsch Koks und drumherum alles die jungen Leute.
Das ist sehr gut. Mega geil. Schmeckt sehr gut. Ja, das dazu fällt mir gerade ein. Ich mache noch das Glücksgefühle-Festival mit Markus und Lukas zusammen. Da gibt es auch dann auch den Kölsch Koks zu trinken.
Da treten die ganz Großen auf, ne?
Ja, die Grüngürtelrosen zum Beispiel.
Ja, die Grüngürtel. Oh, da müssen wir auch noch zu kommen. Ja. Mensch, jetzt müssen wir aber langsam Gas geben, ne? Was du alles machst.
Müssen langsamer laufen eigentlich.
Ja, eigentlich müssen wir langsamer laufen. Ja, zum Beispiel Apache ist, glaube ich, dieses Jahr
dabei. Genau. Letztes Jahr hatten wir Backstreet Boys als Line-Up oder als Headliner, als einziges Konzert, das die in Europa gespielt haben. Im letzten Jahr haben die bei uns gespielt. Und genau, in diesem Jahr zum Beispiel Apache. Oder eben, damit wir die Brücke bauen können dazu, die Grüngürtelrosen. Kölns schönster Männerchor.
Erzähl. So, ich meine, Grüngürtelrosen ist in Köln mittlerweile mega bekannt. Der Main-Singer. Bleibt treu, Boy, der schönste Mann des letzten Jahres aus Köln.
Genau, und Pumba ist ja der schönste Mann diesen Jahres, der ist auch bei uns im Chor.
Ach, ist schon gewählt?
Ja, er ist gewählt.
Nee.
Ja.
Krass. Ja. Also zwei Chormitglieder hintereinander, schönste Männer Kölns.
Ja.
Verrückt.
Genau, also ja, ist ein, man weiß immer nicht so richtig, was das richtige Adjektiv ist, dass man da vorsetzen soll. Vielleicht
möchte
so
irgendwer was trinken kurz, weil wir haben hier doch fast 30 Grad. Nicht, dass ihr mir hier umfallt.
Ich würde sagen, eher so ein Partychor. Also auf der Bühne sind meistens 40, 50 Jungs. Ich bin einer davon und wir singen halt gute Laune oder wir machen so eine gute Laune-Show mit klassischen Medleys, mit vielen verschiedenen Liedern, unterschiedliche Einflüsse und bringen einfach gute Laune. Und das macht total viel Spaß. Und da spielen wir zum Beispiel auch auf dem Glücksgefühle-Festival, aber auch im Kölner Karneval, auf anderen Festivals.
Im Bierkönig, wir haben gestern bei Jirk
im Sonnenschein gespielt, zum 10-jährigen Jubiläum. Auch dazu herzlichen Glückwunsch dem Jochen und der Gaffelbrauerei und natürlich dem Vater von Jirk im Sonnenschein.
Der Papa,
der neben mir läuft, dem Alexander.
Ja, sehr schön. Ja, mir gefällt die Medleys, fallen mir sehr gut, weil es genau meine Musikrichtung. We Have a Dream damals, ne? DSDS. Und aber,
hat er
was
gestern
ich
Abend eurem, übrigens auch gesungen, ne? We Have a Dream beim Schlager.
Ja, aber was ich eurem.
Mit in Holland?
Nee.
So. Was ich eurem Chef schon dreimal gesagt habe, ich warte immer noch, dass Bibi und Tina integriert wird. Aber vielleicht, wir lassen uns überraschen. Irgendwann ist es soweit.
Sag mal, wir haben ja gerade schon gesagt, ihr wart auf Mallorca mit den Grüngürtelrosen. Wie war das da, so ein Auftritt im Bierkönig? Ich meine, das ist ja normal nur irgendwelchen
Heino.
Kurzfristigen Schlager oder langfristigen Schlagerfuzzis vorbehalten. Oder vielleicht auch noch in der Kölschen Woche ein paar Kölschen Gruppen. Aber ihr wart auch in der Kölschen Woche da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie war das? Du bist mit gewesen, meines Wissens.
Ja, also am Ende des Tages, ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Nein, am Ende des Tages war das wie so eine Chorfahrt. Sicherlich, ihr kennt das ja aus dem Karneval, ne? Wenn man da mal ins Flugzeug steigt und ein bisschen weiter wegfährt und mit der Gruppe, in unserem Fall, ne, mit den Jungs, woanders unterwegs ist, dann macht das immer super viel Spaß. Und am Ende des Tages war das eine Chorfahrt, wo wir ja 3 Tage auf Mallorca am Ballermann waren und währenddessen 2-mal aufgetreten sind. Natürlich mit großem Respekt, Bierkönig. Unfassbar großer Laden und wie du sagtest, ist erfolgreichen Leuten vorbehalten, dort aufzutreten. Und in der Kölschen Woche natürlich die ganzen großen Kölner Bands auch dort gespielt. Ja, und das haben wir auch gemacht. Wir hatten total viel Spaß. Ich glaube, die Leute, die da waren, hatten auch total viel Spaß und von daher war das ein absolutes Match, hat gut gepasst.
Da habe ich aber gleich mal eine Frage, wenn wir gerade auf Mallorca sind. Jetzt abgesehen von deiner Familie und wunderbar, natürlich verbringt man mit der Familie am liebsten Zeit. Aber wenn du was, mich würde mal interessieren, wie sieht dein perfekter Tag aus, wenn jetzt die Familie nicht dabei ist?
Auf Mallorca meinst du wahrscheinlich, ne?
Ja, vielleicht auch da. Oder wie sieht dein perfekter Tag aus?
Und du spielst darauf an, dass wir zwei so gerne im Bielefelder Stübchen sitzen, also hinterm Megapark.
So, jetzt aber.
Eine Kneipe, die nicht so viele Leute kennen, wo, also eigentlich so eine Kneipe, wie man sie sich in Köln wünscht, wo man ganz entspannt an der Theke sitzt. Wenn wir da sitzen, quatschen wir auch immer total gut, trinken, ich glaube, das haben die Bitburger Felddienst, ich weiß gar nicht, trinken irgendein kaltes Bier.
Die haben nur die Gläser.
Ach so, die haben irgendein Bier, aber eiskalt und ist einfach ein schöner Ort, wo man den ganzen Trubel vom Ballermann, den wir dann ja davor und danach auch genießen, mal kurz zur Ruhe kommen kann und einfach zu dem kommt, zu dem man in Köln irgendwie nie kommt.
Genau.
Einfach mal in Ruhe zu unterhalten und auszutauschen und das machen wir ja inzwischen ja traditionell immer, wenn wir zusammen auf Mallorca sind, sind wir erst irgendwo in den großen Läden unterwegs oder beim lieben Ron im 4711 oder bei Ron und Simone. Und dann heißt es irgendwann, komm, gehen wir schnell ins Bielefelder Stübchen. Und dann sitzen wir dann ein Stündchen, quatschen ein bisschen, trinken kaltes Bier und dann geht's wieder los.
Da ist halt die Welt in Ordnung. Aber wahrscheinlich wird der Laden jetzt aus allen Nähten platzen. Nur Vorsicht, man könnte am Boden festkleben.
Jetzt hat der Alex ja die Brücke geschlagen zu der Thematik, wie sieht so ein perfekter Tag, Klammer auf Mallorca, Klammer wieder zu, aus. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei Wilke Strohmann, der ja nun mal Businessman gegenwärtig noch durch und durch ist? Und wie sieht denn da so ein Tag momentan aus eigentlich?
Also da kann ich nicht beantworten, weil wirklich jeder Tag anders aussieht. Ich hab natürlich beruflich gerade viele verschiedene Rollen. Also mein Hauptjob ist natürlich nach wie vor, hier Deutschland verantwortlich für das Geschäft von Mobilezone zu sein. Und da gibt's einfach Regeltermine, Meetings, sowohl im Büro oder online in Teams oder halt auch auf Veranstaltungen bei unseren Partnern, die Termine, die man mal wahrnimmt. Also das ist natürlich meine Hauptaufgabe und das, was meinen Tag irgendwie die Struktur gibt und drumherum organisiere ich dann so den Rest meines beruflichen Lebens. Also wie ich ja vorhin gesagt habe, mit den Startups gibt es immer mal Themen, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, vielleicht mal Mittagessen hat. Jetzt gibt es ja gerade diese Phase der FC-Bewerbung, die auch unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt. Und am Ende des Tages habe ich natürlich noch eine Familie, mit der es auch, also das ist wichtig, mit der Zeit zu verbringen, das ist aber auch unfassbar schön, mit der Zeit zu verbringen. Und von daher kann man eigentlich nicht sagen, ich gehe um 8 ins Büro und dann um 16 Uhr ich die Kinder ab und mache dann irgendwas anderes. Jeder Tag ist halt einfach anders. Aber das ist auch das, was natürlich total schön ist, weil die unterschiedlichen Rollen natürlich voneinander profitieren. Und also mir macht es genauso, wie es gerade ist, Spaß.
Stell dir vor, du würdest jetzt noch einen Sohn bekommen. Hieße der Hennes?
Meine Frau immer geärgert, hat gesagt, der heißt dann sicher Lukas. Nein, ich glaube, hätten wir jetzt einen Jungen bekommen, hätten wir uns sicherlich auch auf einen guten Namen einigen können. Und es wäre wahrscheinlich nicht Lukas gewesen. Und Hennes auch nicht.
Genau, da müssen wir jetzt auch mal ein
bisschen Gas geben, bevor wir jetzt...
Erzähl du.
Man könnte ja jetzt glauben, du hast gerade so einen Tagesablauf im Grunde genommen als sehr unterschiedlich beschrieben. Diejenigen, die uns jetzt nicht kennen und dich nicht kennen und heute den ersten Podcast hören, die könnten natürlich jetzt geneigt sein und sagen, der Mann hat gar keine Zeit für so ein potenzielles Amt, wo wir ja jetzt auch die Überleitung schaffen zu deiner Präsidentschaftskandidatur. Du hattest eben schon mal angesprochen, Mobilezone, Sparhandy, da ändert sich was. Du hast den, ich darf sagen, Laden verkauft. Da ändert sich was. Da sind wir aber eben irgendwie von abgerückt. Da musst du, glaube ich, noch mal was klarziehen bezüglich der potenziellen Zeitanteile.
Genau, wir sind ja gerade einmal abgebogen bei der Frage, wie kann man das überhaupt schaffen, dann eventuell so ein Amt wie das des FC-Vorstandes einzunehmen. Und dafür wollte ich erst einmal einordnen, dass das die Grundvoraussetzung dafür war, dass ja meine Firma nicht mehr zu 100% meine ist, sondern dass überhaupt emotional und zeitlich ja die Türen öffnet, andere Sachen zu machen. Und genau, so ist es. Ich mache das jetzt, also meinen Hauptjob mache ich seit 25 Jahren. Ich habe die Firma eigentlich gut aufgestellt. Wir haben eine gut funktionierende Geschäftsführung in Deutschland. Also vieles davon läuft sehr, sehr gut, auch ohne mich. Und dementsprechend gibt es auch die Möglichkeit, ja, zukünftig meinen Tag so zu strukturieren, dass genug Zeit für den FC da ist. Ich merke das jetzt schon, weil dieser Wahlkampf, in dem wir uns jetzt seit 2-3 Wochen befinden, davor war ja noch ein bisschen Vorbereitungszeit, ja, kostet einfach viel Zeit.
Und auch viel Kraft, oder?
Und unfassbar viel Kraft, aber es macht auch unfassbar viel Spaß, muss man auch sagen. Und daher weiß ich, das habe ich mir natürlich vorher gut überlegt, dass das schon nochmal eine echte Aufgabe ist, die auch 110% Engagement bedarf. Und dazu bin ich nicht nur bereit, das zu geben, sondern würde ich mich natürlich freuen, das auch geben zu können.
Ja, und genau da kommen wir nämlich jetzt langsam zum Thema. Als ich gehört habe, ungefähr ja Gott sei Dank eine Stunde bevor es in der Presse standen, zu lesen war und in diesem Internet, dass du dich als Präsident bewirbst. Meine erste Reaktion, oder das, was ich dir auch geschrieben habe, war, da sollte man doch lieber mit einem Lächeln in eine Kettensäge laufen. Das ist bestimmt lustiger, als FC-Präsident zu sein. Warum tust du dir das an?
Starke Frage, ja. Ich habe das durchaus auch von anderen Leuten gehört, die den Spaßfaktor des Jobs ähnlich eingeschätzt haben wie du. Aber ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also für seinen Verein, den man ja seit Ewigkeiten so liebt, da in so eine Rolle kommen zu können, ist ja, empfinde ich als große Ehre. Und ja, als reden wir vielleicht gleich noch kurz drüber, wie es dazu gekommen ist, aber als das so in meinem Kopf wuchs, war mir eigentlich klar, ohne dass ich das ja als Karriereplan auch nur im Entferntesten im Kopf hatte, dass das genau das ist, was ich möchte, was ich, glaube ich, auch kann. Und ja, deswegen, mir ist natürlich durchaus bewusst, dass so ein Job auch immer eine Schattenseite hat und man jetzt nicht nur immer jeden Tag everybody's darling ist, sondern auch durchaus mal schwierige Zeiten, gerade mit dem FC kennen wir das ja, schwierige Zeiten.
Vorstand raus.
Mal raus. Hat und sich ein bisschen erklären muss. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn es dann soweit sein sollte, wird es dann doch nochmal was anderes sein. Und man kann das vorher nur bedingt durchdenken. Aber ich habe mich schon gut damit beschäftigt und gut damit auseinandergesetzt und bin mir recht sicher, ja, dass das genau das Richtige für mich ist.
Ich glaube auch. Jetzt muss man, es ist Zeit, dass der FC endlich mal wieder groß denkt und einfach mal aufsteht und nicht immer, ja, wir wollen ja Mittelfeld und einfach nicht absteigen und so ein Scheiß. Nein, einfach mal vorangehen.
Jetzt muss man sagen, Wilke, ihr tretet ja als Team Strohmann unter
Trio.
unter dem Begriff Next Level FC zu dritt letztlich an. Du hast dich für Tuba Tekal, ist richtig, ne?
Tuba
Tekal, genau, und den Carsten Wettisch entschieden. Wie kam es zu der Dreierkonstellation und was denkst du, was macht euch kurz in 2-3 Sätzen wirklich aus als Team?
Ja, also ich habe das Team nicht ausgesucht, sondern der Carsten hat mich angesprochen. Ich kenne Carsten schon einige Jahre und hab in den einigen Jahren ihn sehr, sehr gut kennengelernt, auch in Stresssituationen gut kennengelernt und weiß einfach, dass Carsten und ich absolut ergänzende Stärken haben. Für mich auch ganz, ganz wichtig, wenn das mit dem Amt klappt, jemanden dabei zu haben, der sich in dem Bereich auskennt, also der einfach 5 Jahre dieses Amt schon inne hatte, plus vorher die Arbeit im Mitgliederrat. Das heißt einfach den Verein und die Strukturen des Vereins und die Arbeit in diesen Vereinsstrukturen wie seine Westentasche kennt und natürlich auch die Historie der letzten Jahre gut kennt, sodass man, wenn wir dann gewählt werden sollten, ab Tag 1 absolut handlungsfähig ist und keine Einarbeitungszeit oder Handoverzeit braucht, weil ich glaube, das braucht der FC. Der braucht von Tag 1 an ein Team, das zu 110% funktioniert und engagiert dabei ist. Und ja, die dritte im Boot ist die Tubatekkal. Carsten und ich haben ein bisschen überlegt, wer unser Team gut ergänzen könnte. Und der Carsten ist dann auf die Tuba gekommen, die ich auch schon kannte und ja auch wiederum absolut ergänzende Stärken zu uns hat. Sowohl inhaltlich ganz klar ergänzende Stärken. Sie hat beim FC 8 Jahre lang als Profispielerin gearbeitet. Das heißt, kennt den Verein nochmal auf eine andere Ebene. Sie weiß, wie es ist, am Geißbockheim jeden Tag zu arbeiten. Und natürlich auch was mitbringt, was wir beide nicht haben, nämlich sie ist eine Frau mit Zuwanderungsgeschichte und repräsentiert damit natürlich auch einen Teil unseres Vereins, den wir nicht so klar repräsentieren können, weil 40% der Mitglieder sind weiblich und ganz, ganz viele Mitglieder in unserem Verein haben natürlich auch einen Migrationshintergrund und das ist, finde ich, absolut im Jahr 2025 absolut richtig und wichtig, dass auch im Vorstand diese Gruppe repräsentiert wird und das kann natürlich keiner besser als sie.
Ja, wir sind ja eben am Geißbockheim gestartet und diese Altfans.
Wo wir auch gleich schon fast wieder sind.
Und gleich auch schon da wieder da. Du kennst das sicher, diese Altfans, die immer so hauschnau 3-4 Dinge raushauen, wo dann vielleicht auch mal schnell das Thema kommt, naja, Carsten Wettig war ja jetzt schon viele Jahre dabei. Du hast das jetzt gerade schön dargestellt, warum das eben positiv ist für ein solches Team. Und ich denke da ähnlich. Was sagst du diesen Kritikern, die dann sagen, ah nee, das war ja in den letzten Jahren so, das gefällt uns jetzt nicht?
Ja, also am Ende des Tages lade ich jeden einfach ein, in Dialog zu gehen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich selber ein Bild macht und einfach auch mal mit Carsten spricht. Ich glaube, Carsten ist wie kaum ein anderer ansprechbar für alle, auch in den letzten Jahren gewesen, ist quasi alles Fahrer, fährt zu jedem Auswärtsspiel auch und hat auch total Spaß am Dialog mit Fans. Und deswegen als allererstes würde ich Sie immer einladen, einfach mit Carsten selbst zu sprechen, weil man kann das natürlich immer im persönlichen Dialog am besten klären, was man da für Vorbehalte hat. Ich kann sagen, dass ich persönlich in der Zusammenarbeit mit Carsten sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich weiß, dass die Arbeit in so einem Gremium auch Stress mit sich bringt, Stresssituationen mit sich bringt. Und da ist einfach unfassbar wichtig, vertrauensvoll und eingespielt zu sein. Und da sind wir drei und da hilft uns einfach die Expertise und die Erfahrung von Carsten enorm. Und ja, das würde ich erstmal sagen und ansonsten würde ich einfach nach konkreten Punkten fragen. Da gibt es dann immer, also ich kenne das natürlich, ich bin die letzten Wochen fast jeden Abend in Köln unterwegs und versuche natürlich ein bisschen klassisch Wahlkampf zu machen, mit Leuten zu sprechen und werde natürlich auch angesprochen darauf und natürlich werde ich auch auf Carsten angesprochen und meine Erfahrung ist eigentlich immer, nach einigen Sätzen, vernünftigen Dialog, hat man die meisten Leute überzeugt, natürlich nicht jeden, völlig klar, aber ja, vernünftig miteinander sprechen, Positionen austauschen, dann kann sich jeder einfach ein Bild machen. Dazu.
Ja, das sehe ich genauso. Du hast das schön gesagt, der Dialog, das wäre auch meine nächste Frage. Wie, also so ein Verein wie in Köln, der Alex hat es eben gesagt, hoch, runter, heute alles gut, morgen alles schlecht, der lebt natürlich vom direkten Austausch und Dialog. Wie willst du diesen Austausch mit den Fans, mit den Mitgliedern, wie willst du den erhalten, verbessern? Wie kann man möglichst nah bei Fans sein?
Ja, man muss natürlich da Brücken bauen zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen, die einfach so ein Verein hat. Weil völlig klar, wenn wir im Stadion sind, dann gibt es die Südtribüne, also die aktive Fanszene, die unfassbar viel für den Verein tut, unfassbar viel für die Atmosphäre, die wir so auch im Stadion lieben, tun. Das ist ein wichtiger Teil des Stadions, wichtiger Teil des Vereins. Fangen wir da an, dann geht es weiter in Richtung Westen. Der Bereich, wo viel Geld einfach auch zum Verein gebracht wird. Die Sponsoren sitzen da, die VIP-Karten sitzen da. Das heißt, das bringt einfach viel Geld ein. Und dann haben wir den Norden und Osten, wo so der klassische Normalo-Fan quasi sitzt. Und der wird manchmal vergessen, aber auch der ist natürlich ganz, ganz wichtig. So, das heißt, das sind erstmal die Leute, die im Stadion sind. Und dann kann man den Bogen natürlich ein bisschen breiter noch fassen. Es gibt in der Stadt unfassbar viele Menschen, die den FC im Herzen tragen, weil natürlich nicht jede Woche im Stadion sein können, aus finanziellen, aus familiären Gründen oder einfach, weil sie keine Dauerkarte bekommen. Auch die sind natürlich wichtig. Und dann gibt es Gremien, den Mitgliederrat, es gibt den Beirat, es gibt alle möglichen Ausschüsse beim FC, wo natürlich auch ganz viele Interessen zusammenkommen. Und zwischen all diesen Interessen und Interessenvertretern muss man natürlich Brücken bauen, Kommunikation stattfinden lassen und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das ist natürlich unser Anspruch. ganz konkret, fangen wir jetzt schon im Wahlkampf damit an. Morgen, wir strahlen ja Mittwoch aus, hast du gesagt. Das heißt, morgen ist findet unsere erste Veranstaltung statt beim lieben Alex im Haus Unkelbach. Da laden wir ein auf ein Kölsch mit dem Team Strohmann, so heißt das Format. Und wir wollen in Kontakt treten. Laden wir jeden herzlich ein, auf dem Kölsch vorbeizukommen. In den Shownotes heißt sowas, glaube ich, ne? Schreiben wir dann die genaue Uhrzeit rein. Kommt wirklich gerne vorbei und lernt uns kennen. Nutzt die Chance, einfach mit uns in Dialog zu gehen und euch selber ein Bild zu machen. Und das wollen wir dann fortsetzen. Erstmal während der Zeit des Wahlkampfs natürlich und auch in andere Kneipen, in andere Stadtteile gehen und vielleicht in regelmäßigen Abständen dort einfach FC-Fans einladen und mit denen zu sprechen. Und grundsätzlich können wir uns das vorstellen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch wenn man so ein Amt wie das Vorstandsamt bekleidet, dass man da einfach regelmäßig kommuniziert. Und der Vorstand macht es ja heute mit dem Mitgliederstammtisch, der am Dienstag oder letzten Dienstag jetzt im Rhein-Energie-Stadion im 12. Mann stattgefunden hat. Und ich stelle mir einfach vor, so eine Mischung aus diesen beiden Formaten, also so ein Mitgliederstammtisch und unserem Kölsch-Stammtisch Kölsch-Format, das wir jetzt starten, irgendwie ein Mittelding davon, einfach auch dann in der potenziellen Amtszeit fortzuführen und einfach sehr, sehr regelmäßig den Fans einfach Rede und Antwort zu stellen.
Ja, dann können die Fans auch direkt sagen, hör uns, das war ein Idiot, hätten wir ein Idiot, die Falle. Und dann kann man direkt reden. Nicht übereinander, sondern miteinander sprechen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Was mich noch interessieren würde, wenn das alles klappt, wir brauchen ja immer noch eine Menge Unterschriften. Die Hälfte haben wir geknackt. Also kurzer Aufruf an alle Mitglieder des FCs. Bringt uns eure Unterschrift mit Mitgliedernummer. Wir leiten die weiter. Oder es gibt auch die Internetseite, wo man sich anmelden kann. Auch die Informationen, euer Programm runterladen kann. Die letzte Frage.
Darf ich das kurz einmal einordnen? Genau. Also damit wir im September ist Mitgliederversammlung und auf der Mitgliederversammlung wird der neue Vorstand gewählt. So wie es aussieht, werden bis zu 3 Teams sich dort zur Wahl stellen. Und es geht jetzt bei den Unterschriften, die wir sammeln, nicht darum, uns zu wählen, sondern es geht erstmal darum, unsere Kandidatur zu ermöglichen. Also die Chance, dass wir uns im September dort aufstellen lassen und uns da zur Wahl stellen lassen, die gibt man uns mit der Unterschrift, indem wir, das müssen wir 4.600 Stimmen sammeln oder 4.600 Unterschriften sammeln, damit wir zugelassen werden. Das betrifft uns und auch noch ein Wettbewerbsteam. Man kann für mehrere Teams unterschreiben und uns geht es erstmal darum,
diese Unterschriften. Man kann für beide Teams unterschreiben, weil es wäre ja schön, eine demokratische Wahl zu haben, wo dann wirklich 3 Teams da stehen. Dann wird es ja hoffentlich vielleicht noch, wie vorgeschlagen, eine Wahlarena geben. Das wäre natürlich super. Und deswegen unterschreibt, ist wichtig, damit das eine mega geile Wahl wird.
Folgt uns bei Instagram, da findet ihr auch unser Programm. Da findet ihr den Link zu den Unterlagen, zu unseren Wahlunterlagen, aber auch zu den Stimmzetteln in Anführungsstrichen. Und lasst ein Like da.
Und jetzt noch eine der wichtigsten Fragen, die mir auf der Zunge brennt, weil ich natürlich auch mega Hunger habe.
Du warst auch ganz lange leise, echt. Was? Du warst ganz lange ruhig,
ja, kenn ich gar nicht. Weil ich so einen Hunger habe. Wird es denn, wenn du, wenn das alles klappt, wird die Stadionwurst abgelöst gegen den Stadionburger?
Ja, das haben wir jetzt ganz ausgelassen bei unserer kleinen Geschichte. Also, ich habe im letzten Jahr mit meiner Frau zusammen im belgischen Viertel, Brüsseler Straße, einen Burgerladen eröffnet. Und zwar reisen wir total gerne und haben überall auf der Welt die aufkommenden Smashburger gesehen. Ein Smashburger ist ein Patty, was ganz, ganz doll gegrillt wird, flach gepresst wird und es damit sehr, sehr knusprig ist und einfach eine andere Art des Burgers. Und die haben wir überall auf der Welt gegessen, bloß nie in Köln. Und haben uns dann überlegt, das doch einfach umzusetzen, einfach zu machen, und haben in der Brüsseler Straße zusammen mit dem Fleischbotschafter, der Fachmann von uns ist,
Star,
ja, unser Insta-Influencer und der Fachmann im Bereich Fleisch einfach ist, der hat uns geholfen, dabei diesen Laden aufzumachen, und ja, heißt Grabs Burger, gibt es jetzt ein Dreivierteljahr.
Und meine Kinder geben immer 10 von 10 Punkten dafür.
Genau, also
und mein
jeder sollte es natürlich,
gibt dem auch 10 von 10 Punkten.
Jeder sollte es natürlich probieren. Ist ein leckerer Smashburger. Inzwischen gibt es in Köln ja auch ganz viele Smashburger-Läden. Ganz sicher ist aber, dass die Stadionwurst zum Stadion gehört, wie das Stadion Kölsch und wie das, der Torjubel und was alles zum Stadion gehört. Deswegen den Burger, wird es sicherlich nicht im Stadion geben.
Aber vielleicht einen Döner. Das haben wir auch noch vergessen. Und zwar, du sagst eben, du würdest wenn du einen Sohn bekommen hättest, Lukas. Du hast einen sehr berühmten Freund, außer mir natürlich. Erzähl mal ganz kurz, Poldi, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie lange kennst du ihn schon? Ich glaube schon ewig auch. Länger als mich? Ja, das gibt's doch gar nicht.
Boah, ich bin bei Jahren immer nicht so gut. Ja, ich kenne Lukas wirklich schon sehr, sehr lange. In der Zeit, als wir Sponsor beim FC waren, das war die Zeit, wo Lukas auch da gespielt hat. Und wir haben uns da in dem Rahmen einfach kennengelernt, haben uns ja gut verstanden und haben uns nie aus den Augen verloren, egal ob er jetzt in London, in Japan, in Italien, in der Türkei gespielt hat. Ich habe ihn immer überall besucht, sind ja einfach im regelmäßigen Austausch geblieben und würde sagen, sind befreundet. Also ich komme zu seinem Geburtstag, er kommt zu meinem Geburtstag. Das wird man dann klassisch Freund, glaube ich, nennen. Und er unterstützt mich jetzt natürlich auch bei meinem Plan, für den FC-Vorstand zu kandidieren. Habt ihr das vielleicht in den Zeitungen gelesen, dass der da auch uns dabei unterstützt. Und das ist total schön.
Ja, wäre ja auch schön vielleicht, dass er vielleicht
Fachberater.
Einfach als, ne, so wie bei der Nationalmannschaft damals, ohne Poldi kannst du nicht gewinnen.
Ohne offiziellen Auftrag Fachberater bei Wilke abends am Tisch ist.
Ja.
Das wäre doch was Geiles. Wilke, ich habe im Grunde genommen eine oder zwei total schöne Fragen, die Schlussfragen sind, weil wir jetzt bei untergehender Sonne Richtung Geisbockheim gehen und ich glaube, es gibt nichts Schöneres als das. Mich würde interessieren, was wünschst du dir für die Jahreshauptversammlung und die Wahl des Präsidiums im Herbst? Und zweitens, warum sollten die FC-Mitglieder dir ihre Stimme geben?
Also erstmal müssen wir gerade ein kurzes Foto machen. Der Alex hat den Sonnenuntergang hier gefunden.
Super.
So.
Klick.
Also, ich wünsche mir für die Versammlung, die wahrscheinlich Ende September stattfinden wird, im Stadion erstmal, dass ganz, ganz viele Leute kommen, weil am Ende des Tages lebt Demokratie davon, an der Teilhabe und an einem breiten Angebot. Deswegen sind wir total, und ich merke das auch bei den Leuten, mit denen man spricht, die sind alle total glücklich und dankbar dafür, dass es eine echte Wahl gibt im September, dass es mehrere Teams gibt, die sich zur Auswahl stellen. Und dann kann sich jeder einfach ja sein Bild machen, wen wünscht er sich als kommendes FC-Präsidium und wen eben auch nicht, und dem Team dann die Stimme geben. Am Ende des Tages wünschen wir uns, dass möglichst viele Leute kommen und wünschen uns natürlich auch, dass wir die Wahl gewinnen, weil wenn man nicht ein bisschen selbstbewusst wäre und sagen würde, dass wir uns zutrauen, dass wir das nicht nur gut machen, sondern vielleicht auch einen Ticken besser machen als die anderen, dann wären wir sicherlich auch die Falschen, wenn wir nicht das Selbstbewusstsein dazu hätten. Das heißt, wir hoffen dann natürlich, dass wir mit allem Demut, der dazugehört, trotzdem am Ende des Abends dort als Gewinner sind, dastehen und dann wirklich dieses Amt bekleiden dürfen. Das hoffen wir. Was war die zweite Frage?
Ja, es war im Grunde genommen die Frage, warum du der Meinung bist, dass die Mitglieder euch eure Stimme geben oder ihre Stimme geben sollten.
Wäre natürlich schön, wenn das irgendwann mal alles digital ginge, ne?
Ja, das ist richtig.
Weil auch wenn es sehr lustig ist, dass wir die Unterschriften sammeln und sehr viel Spaß machen, aber so eine digitale Nummer wäre natürlich auch irgendwann mal zeitgemäß, oder?
Ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass wenn ich im Grunde genommen nur ein Team vorschlage, dass das natürlich immer sehr, 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 sehr voreingenommen und schon vorgeregelt ist. Aber ich bin auch immer der böse ist und mit dem Fingerchen auf den Tisch haut und Salz in die Wunde streut. Also insofern bin ich auch der Meinung, dass über diese Unterschriftenliste, das ist so der Bypass, um es möglich zu machen, dass eine demokratische Wahl zwischen unterschiedlichen Teams, der Wilke hat es eben angesprochen, es gibt im Grunde genommen drei potenzielle Bewerberteams und gesetzt oder in der Jahreshauptversammlung ist fix gegenwärtig eins und die anderen beiden können über eine Unterschriftenliste dahin kommen. Und selbst wenn jemand jetzt sagt, okay, das Team X ist nicht so hundertprozentig mein Team, dann kann er über seine Unterschrift im Grunde genommen ermöglichen, dass es am Ende zur demokratischen Wahl kommt, und deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele unterschreiben.
Punkt.
Punkt, ja. Ich muss auch mal Luft holen zwischendurch.
Ja. Ja, dann würde ich sagen,
der Wilke hat das Schlusswort.
Das war unser Gespräch mit Wilke Strohmann, Unternehmer, FC-Fan, Freund.
Danke.
Und hoffentlich nächster FC-Präsident. Letzte Frage noch von mir, dann darfst du noch ein Schlusswort sagen. Was ist dein Lieblingskölsches Lied?
Also, lass uns nicht gehen, ist gerade mein absolutes Lieblingslied von Cat Ballou. Ja, vielen Dank für den Podcast, dass es endlich geklappt hat. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier um den Decksteiner Weiher zu laufen. Warum wir das richtige Kandidatenteam sind, war so ein bisschen die Frage, die du gestellt hast. Am Ende des Tages überzeugt euch selbst davon, kommt gerne morgen Abend ins Haus Unkelbach und lernt uns kennen. Lest euch unser Programm durch, macht euch selbst ein Bild. Wir sind sicher, dass wir, das ist so ein bisschen unser Slogan, den FC aufs Next Level heben können mit ganz, ganz viel Engagement. Mit vielleicht, wir sind ein jüngeres Team als die bisherigen Teams, die es im Vorstand gab. Mit ganz, ganz viel Energie, ganz, ganz viel Liebe. Mit Unternehmertum und Mut wollen wir einfach schaffen, den FC aufs nächste Level zu heben. Dazu gehört natürlich ganz, ganz viel Detailarbeit und ganz, ganz viele Detailthemen, die kann man auf der Webseite nachlesen oder einfach uns fragen. Das sprengt jetzt hier sicherlich den Rahmen, aber lernt uns kennen, wenn ihr uns nicht schon kennt. Und kommt gerne morgen ins Haus Unkelbach. Ganz wichtig, Ende September, was ich gerade gesagt habe, eine wirkliche Wahl ist es dann, wenn ganz, ganz viele Leute kommen und ihr demokratisches Recht als Vereinsmitglied nutzen. Deswegen kommt zur Versammlung und gebt uns gerne eure Stimme. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir machen das, wenn es an mir geht, gerne nochmal.
Ja, so machen wir das.
Und lieber Daniel, du darfst jetzt zurück in deinen Urlaub fahren.
Genau, ich fahre wieder. Ihr habt ja, aufmerksame Hörer haben mitbekommen, wir haben eigentlich letzte Woche schon angeteasert, dass wir eine Sommerpause machen. Das haben wir unterbrochen, weil wir das Thema doch für wichtig empfunden haben. Und jetzt geht's in die Sommerpause. Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
Boah, ich bin fix und alle.
Das war's für heute bei Kölsch, Klüngel und Kamelle. Folgt uns auch auf Social Media, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Bis bald, sagen Alexander und Daniel aus der schönen Domstadt am Rhein.